Nur Golf auf meinsportradio.de.
Eine neue Ausgabe von Nur Golf hier auf meinsportradio.de. Malte Asmus begrüßt euch in der Sendung und natürlich nicht alleine, sondern unsere Expertin Desiree Wolf ist natürlich auch wieder mit von der Partie. Hallo Desiree.
Hallo Malte.
Und nicht nur Desiree ist wieder mit dabei, auch Dustin Johnson steht wieder auf Platz 1 der Weltrangliste. Der hat sich nämlich bei der FedEx St. Jude Classic mal wieder von seiner besten Seite gezeigt. Desiree, wir hatten es ja neulich gefordert. Wir brauchen von Dustin Johnson mal wieder ein paar Ergebnisse. Er hat geliefert.
Ja, eigenartig. Ich weiß nicht, ob er uns zuhört, aber es hat sich jetzt wirklich so ergeben, dass er, nach 6 Monaten ist jetzt sein letzter Turniersieg her, auf einmal wieder jetzt einfach richtig in seinem A-Game drin war, sehr, sehr gute Woche gespielt hat und einen riesen Vorsprung dann natürlich mit in den Sonntag genommen hat. Also wenn auch jetzt nicht auf Andrew Putnam, auf seinen Flight-Genossen, so doch auf den Rest des Feldes. Und das hat er dann noch ausbauen können, da kommen wir ja gleich dazu. Danke. Aber generell ist halt also DJ wirklich jetzt wieder auf dem Punkt. Und wenn er so spielt, dann wächst halt auch kein Gras mehr.
Zweiter im FedEx Cup, erster in der Weltrangliste, Dustin Johnson, damit natürlich auch einer, der sich nächste Woche dann bei der US Open einiges ausrechnen kann, obwohl es noch nie jemand geschafft hat, in einem Jahr das Turnier vor der US Open und die US Open zu gewinnen, aber er könnte natürlich vielleicht der Erste werden, eine Premiere setzen. Das ein Thema heute hier bei nurgolf auf meinsportradio.de. Ansonsten gucken wir natürlich noch zum Shot Clock Masters nach Atzenbruck, nach Österreich, zu dieser Premiere auf der European Tour, die mit sehr viel Brimborium letztlich veranstaltet wurde, aber auch ein sehr positives Echo hervorgebracht hat. Und bei den Ladies, da schauen wir auch noch vorbei, heute hier bei nurgolf auf meinsportradio.de.
Die BMW International Open, live auf meinsportradio.de. Vom 21. bis 24. Juli berichtet meinsportradio.de live aus dem Golfclub Gut Lerchenhof. Sei dabei an Tag 1 und 2 ab 11.15 Uhr und 15.15 Uhr, an Tag 3 ab 13.45 Uhr und am Finaltag ab 12.15 Uhr. Die BMW International Open, live auf meinsportradio.de.
Doch die erste Station natürlich FedEx St. Jude Classic in Memphis und der Erdrutschsieg von Dustin Johnson. Am Ende stand er mit 6 Schlägen ganz oben. Dustin Johnson minus 19 sein Score, minus 13 der zweite Andrew Putnam und minus 9, also 10 Schläge schlechter als Dustin Johnson, der alleinige dritte JB Holmes. Ein wirklich beeindruckender Dustin Johnson, der dort in Memphis über den Platz gefegt ist, der diesen Kurs, diesen TPC Southwind da fast auseinandergespielt hat, 67, 63, 65, 66 und der am Ende dann sein zweites Turnier in diesem Jahr gewonnen hat. Desiree hat es eben in der Anmoderation schon gesagt, nach einem halben Jahr Siegpause also wieder zugeschlagen hat. Bevor wir auf das Turnier eingehen, bei dem leider Stefan Jäger den Cut verpasst hat, hören wir Dustin Johnson. Was hat er nach seinem Sieg gesagt?
Well, I'm glad it's over for sure. It's what a cool way to end the day, to hold that shot there on 18. But obviously a lot of good things happened this week. You know, I knew coming in this week I was swinging really well, and you know, I had a lot of confidence in the game, and you know, I played really well all week.
Ja, played very well all week, das kann man wirklich sagen angesichts dieses Vorsprungs, Desiree. Und am Ende hat das ja, hat's gesagt, mit, wirklich in Style zu Ende gebracht.
Ja, das ist dann mal eine Ansage und das kann er natürlich auch als Riesenmomentum in die nächste Woche jetzt mitnehmen. Er hat wirklich auf dem Schlussloch auf der 18, das ist ein Par 4, hat einen guten Abschlag gemacht und dann war der Annäherungsschlag aufs Grün, das waren, ich habe keine Ahnung, glaube über 170 Yards. Und der hat halt ein Eisen dann genommen und macht diesen Schlag und er kommt kurz vor der Fahne auf und ist genau auf der Linie und rollt halt rein. Und das war natürlich, also DJ ist ja bekannt dafür, dass er keine Miene verzieht und jetzt nicht unbedingt ein Display of Emotions da irgendwie bietet, wenn er auf dem Golfplatz unterwegs ist. Aber da hat selbst er mal gestrahlt, als er dann zum 18. Grün hochgelaufen ist und den Vorsprung dann nochmal um 2 Schläge ausgebaut hat, einfach mal so locker aus der Hüfte. Und das, das ist halt so ein schöner Schlusspunkt, den er selbst dann auch mal wirklich wohlwollend quittiert hat. Er freut sich da ja immer eher inwendig.
Aber da kann er sich auf jeden Fall dann auch inwendig sehr, sehr laut freuen und dann einiges Positives natürlich auch aus dieser Woche mitnehmen. Ja, ich hatte schon gesagt, 4 Schläge Vorsprung waren es nach 3 Runden. Die hat er also mitgenommen auf diese Schlussrunde und da hat er dann ausgebaut. Wann wusste er denn, dass er überhaupt siegen würde? Hat er auch darauf reagiert, auf diese Frage?
Yeah, I wasn't really, you know, really wasn't comfortable until... Yeah, I made that nice putt on 12 for par, and then, you know, that kind of gave me the boost I needed. I was a little kind of flat, you know, starting the day. I really couldn't get anything going, and then made that nice putt there on 12, and then hit, you know, a good drive, good second shot on 13, made birdie, and, you know, kind of hit a lot of good shots coming in. But, yeah, I mean, it was nice to be back in the hunt, to have the lead, to, you know, to play, get the juices flowing a little bit. It's, you know, it feels like it's been a long time, and you know, it's only been 6 months, but it was a lot of fun.
Ja, viel Spaß. Obwohl er, wie er sagt, ein bisschen platt war, kann man aber auch angesichts der äußeren Umstände da in Memphis durchaus verstehen. Das waren ja Temperaturen über 30 Grad und das 4 Tage lang.
Ja, das ist natürlich dann entsprechend anstrengend und schlägt sich dann auch, wenn die Spieler das natürlich prinzipiell das gewöhnt sind, dann doch auch ein bisschen aufs Spiel bei manchen nieder. Aber ja, also wie ich schon angedeutet hatte, geht einfach darum, dass das DJ selbst mit dieser nicht so fantastisch losgehenden Schlussrunde da immer noch einfach im Durchschnitt ein fantastisches Wochenende gespielt hat und sehr, sehr gute 4 Tage. Ja, und dann kommt halt sowas bei raus, ne?
Ja, kann man dann so machen. Er sagte ja, ab der 12 wusste er, dass da wohl nichts mehr anbrennt. Sein Verfolger, sein engster Verfolger, muss man ja sagen, der ja auch schon weit weg lag, Andrew Putnam, der hat aber auch nicht gerade besonders hervorragend begonnen. Gleich mit dem Double Bogey gestartet.
Ja, das war natürlich so ein Rundenbeginn, den du dir nicht wünschst. Andrew Putnam ist natürlich wirklich jetzt im Vergleich zu DJ noch ein Neuling in dem Geschäft. Was heißt ein Neuling, der hat einfach noch nie in so einem Schlussflight gespielt und dieses Double Bogey zu Beginn war jetzt sicher kein super Start. Dem hat er ja dann noch ein Bogey auf der 5 folgen lassen und dann erst hat er sich im Prinzip wieder eingekriegt und hat dann an der 7 ein Birdie spielen können. Das war es dann aber auch schon mit Ereignissen auf der Scorekarte. Danach hat er nur noch den Score zusammengehalten und Pars gespielt. Und ja, es ist einfach, glaube ich, dann schon auch imposant und auch aufregend, dann in so einem Schlussflight in einem Turnier mit Dustin Johnson zusammen zu spielen und dem zuzugucken, wenn der noch nicht mal einen brillanten Tag hat zu Beginn. Da hat er wirklich verhalten angefangen, aber halt trotzdem wieder sowas dann nach Hause fährt.
Definitiv. Andrew Putnam, der hat sich auch bei den Kollegen der PGA Tour geäußert, nach seiner Runde über das Feeling, dann in einem Final Flight zu stehen.
I had a lot of fun. I felt like I handled myself better than my score looked and, you know, just didn't have some putts to go my way. And, you know, first couple holes were a little rough, but overall I felt like I had a great time. Dustin obviously played pretty solid and, yeah, definitely learned from these experiences.
Und da muss er vielleicht noch ein bisschen was lernen für so einen Schlussflight auf der Schlussrunde, denn der war 54 Loch mit nur einem Bogey ausgekommen. Naja, und dann unterläuft ihm dann dieses von uns eben schon angesprochene Double Bogey gleich mal auf der Schlussrunde und er legte dann auf der 5 ja auch noch ein weiteres hinterher. Meinst du, da waren die Nerven so ein bisschen im Spiel, diese?
Ja, würde ich dann schon eigentlich vermuten. Es ist einfach eine andere Situation. Es ist so ein großer Unterschied zwischen Donnerstag, Freitag, Samstag und einem Sonntag dann eben bei so einem Turnier. Und es ist so ein großer Unterschied, ob du halt einfach in Ruhe vor dich hinspielen kannst. Ich meine, Donnerstag und Freitag hat sich da jetzt niemand drum gekümmert, wäre jetzt übertrieben, aber da war Andrew Putnam sicher nicht im Blickpunkt des Interesses für alle. Und am Samstag ist der Moving Day, okay, da guckt man, was geht, wie kann ich mich da noch nach vorne schieben, da war er ja dann schon super dabei, alles gut und schlag gleich mit Dustin Johnson und so weiter und dann am Sonntag, da geht's dann halt um alles und da bist du auf einmal dann im Schlussflight und das ist natürlich dann was ganz Besonderes und da hast du ein ganz anderes Medieninteresse, natürlich spielst du mit dem inzwischen wieder Weltranglisten-Ersten und also das ist eine ganz andere Aufmerksamkeit, die man da letztendlich bekommt und die schlägt sicher auch aufs Gemüt. Das kann dich auf der einen Seite pushen. Du kannst natürlich da dann reingehen und sagen, hey cool, boah, ey, alle schauen mir zu. Auf der anderen Seite ist es halt einfach auch ein bisschen eine Gewöhnungssache, denke ich. Und das, also wundere mich jetzt nicht, dass da die Schwierigkeiten am Anfang lagen, dass das Double Bogey gleich am Anfang war. Da hat er wahrscheinlich einfach noch ein bisschen gebraucht, um sich da reinzuspielen und hat es dann danach ganz gut in den Griff bekommen, auch wenn er jetzt ganz ehrlich, dem DJ in der Form, auch vor allem der Backnine dann und ganz hinten raus natürlich dann nicht so viel entgegensetzen konnte. Da muss man aber jetzt zur Ehrenrettung von Andrew Putnam sagen, das haben andere in dieser Situation dann auch nicht.
Das sind dann eben auch ganz besondere Situationen. In einer besonderen Situation ist Dustin Johnson jetzt natürlich auch mit Blick auf die nächste Woche, denn auf einmal ist er natürlich wieder, er gehörte immer zum Favoritenkreis, aber jetzt ist er natürlich noch favoritiger, als er das vorher eigentlich auch schon war. Bei der PGA Tour im Interview hat er natürlich auch auf die US Open schon mal vorausgeblickt und über seine Erwartungen für die nächste Woche dann in Shinnecock gesprochen.
I have high expectations going into every week, but I feel like the game's in good shape. I feel like I'm driving it well. I'm really hitting my irons well. My wedges are really good. So I'm really looking forward to going into next week. I haven't seen the golf course yet, but I'll go out and get 18 holes in tomorrow and go from there.
Also viel Zeit zum Feiern bleibt nicht. Sofort am nächsten Tag geht es weiter. Also heute wird er schon mal den Golfkurs inspizieren. Desiree, du hast den Golfkurs aus der Ferne schon mal inspiziert. Was erwartet ihn da?
Ja, Shinnecock Hills ist ja nicht zum ersten Mal der Course für die US Open. Und allerdings ist es so, dass also vor 14 Jahren wurden die letzten US Open drauf gespielt. Das erste Mal Golf übrigens wurde auf diesem Course gespielt in 1891. Das ist für Amerikaner eine durchaus beeindruckende alte Jahreszahl. Vor 14 Jahren waren, wie gesagt, die letzten US Open. Und der Course ist relativ modifiziert worden, würde ich sagen. Er war sehr eng und man hat die Fairways doch ziemlich abrupt verbreitert. Dazu hat auch Adam Scott einfach mal was gesagt, der den Course praktisch fast das letzte Mal gespielt hat, bevor diese Modifikation stattgefunden hat. Also er hat quasi noch gesehen, wie die dann dieses Fescue rangekarrt haben, womit dann eben diese Fairways dann bestückt wurden, links und rechts. Und das ist wirklich jetzt ein Course, denke ich, der für die US Open absolut angemessen ist. Sie gab auch ein Statement von Graeme McDowell, der gesagt hat, er findet es gut. Es ist ein traditioneller US Open Course im Sinne von, du brauchst ein wirklich tolles Eisenplay. Du brauchst ein richtig einfach wirklich präzises Spiel. Es bietet sich nicht zwingend an, sich da irgendwo abseits der Spielbahn zu befinden, weil das wirklich schwierig ist, da natürlich rauszukommen. Aber es sollte definitiv ein fairer Kurs sein für alle. Was aber natürlich auch immer wieder zu bemerken ist, es gibt eine Statistik oder eine Beobachtung, dass es keine zweimal hintereinander bei einer US Open wirklich richtig niedriges Kurs gegeben hat. Mhm. Und wir hatten ja letztes Jahr Brooks Koepka da durchaus mit einem sehr, sehr niedrigen Score für eine US Open. Und das heißt, es könnte dieses Jahr, wenn es nach der Statistik oder nach dem traditionellen Verlauf geht, tatsächlich wieder irgendwas um paar herauskommen als Abschlusscore. Also auf jeden Fall zumindest keine minus 16 oder sowas.
Da wurde ja auch schon gemeckert. Das war einfach viel zu niedrig, was da gelaufen ist. Das kann einer US Open einfach nicht würdig sein. Aber weil du gesagt hast, bloß nicht das Fairway verpassen. Wenn wir mal auf die Statistik von Dustin Johnson gucken, der hat in dieser Woche dann bei der Memphis FedEx Jude Classic 30 von 56 Fairways nur getroffen, 49 von 72 Greens in Regulation. Der hat es dann anderweitig eben geschafft, sich da mit Up and Down wieder zu retten. Das wird schwieriger nächste Woche.
Das auf jeden Fall. Also ich glaube, das ist schon, US Open an sich haben natürlich auch den Ruf, im Normalfall, wenn nicht gerade mal wieder so ein Jahr mit minus Double Digits Endresultat ist, dann wirklich schwierig bespielbar zu sein und dass natürlich da entsprechend tricky auch rausgesucht wird. Und Shinnecock gehört definitiv in diese Art von Platzauswahl rein. Du hast aber auf diesem Course, zum einen ist es wirklich so, abseits des Fairways, könnte schwierig werden. Da muss also DJ noch so ein bisschen dran arbeiten. Ich meine, er ist ein Meister, auch sich aus unwegsamen Lagen zu befreien. Das hat er jetzt auch in Memphis schon gezeigt, bei der FedEx St. Jude. Da hat er auch unglaubliche Schläge, lag er mal in so einer Baumgruppe da irgendwie in sowieso einem Rindenmulch und hatte da wirklich eine ganz, ganz enge Gasse vor sich. Und dann dachtest du auch schon so, oh, das ist es aber irgendwie, das könnte mal ein richtiger Bremser werden vom Ergebnis her. Und dann hat er da halt einen wunderbaren Eisenschlag rausgemacht und lag dann immer noch, also kurz vorm Grün damit, wo man auch gedacht hätte, naja, sei froh, wenn du aufs Fairway chippen kannst. Und insofern, DJ kann schon auch damit umgehen, fernab der Spielbahn zu liegen, aber es wird definitiv schwierig in Shinnecock Hills, wenn das eintritt. Und was dazu kommt, ist, dass du Ja, also auch fiese Grüns hast, die auch so abgemäht sind, dass da halt unsere berühmten Runterroller in alle Richtungen halt auch sehr, sehr, sehr oft passieren werden. Es gibt eine nette Geschichte, dass Kevin Kisner, ich weiß nicht, an welchem Par 3 das war, an der 11, glaube ich. Egal, also er hat versucht, von hinten einem Par 3 aufs Grün zu spielen in der Trainingsrunde jetzt in Shinnecock und hat aber, also war so weit unten gestanden, also es war so ein Topfgrün, dass er von unten das Grün überhaupt nicht sehen konnte. Und dann hat er eben einen Schlag drauf gemacht und hat, sein Caddy stand oben und hat gesagt, und wo ist er hin? Und der Caddy so, in Bunker. Okay. Dann hat er einen anderen Schlag gemacht, also komplett andere, also versucht anders zu strategisch sich anzunähern, macht wieder einen Schlag und sagt, und wo ist er hin? Und der Caddy sagt, im Bunker. Also es ist wirklich, das rollt dann halt auch weg. Also das ist sicher, ja, es kommt einfach nicht nur auf dem Fairway, sondern auch auf den Grüns, auf unglaubliche Präzision dann an, dass du dann auch wirklich in der Lage bist, mit diesen ganzen Slopes da umzugehen. Und ich denke mal, das wird eine ansprechende Sache. Und wie gesagt, wenn sie das entsprechend hingetunt haben, dann gibt es da auch keine minus 16 im Abschluss.
Können wir uns also auf ein spannendes Turnier freuen. Dustin Johnson also wieder in Position, um sich da eine vernünftige Platzierung am Ende zu holen. Jemand, der in Shinnecock schon mal die US Open gewonnen hat, Retief Goosen nämlich beim letzten Mal, als das dort ausgetragen wurde, der hat sich jetzt am Wochenende auch noch mal wieder mit in die Verlosung gebracht. Geteilter Sechster geworden in Memphis, weil er eine 68 und eine 66 zum Schluss gespielt hat, der hat sich dann auch mal wieder ins Gespräch gebracht, rechtzeitig zur US Open. Erste Top-10-Platzierung seit Puerto Rico 2017.
Ja, das ist tatsächlich der richtige Aufzeiger zum richtigen Moment auf jeden Fall. Da würde ich Retief Goosen auch nicht unterschätzen. Er ist jemand, der mit solchen Plätzen einfach umgehen kann. Das heißt ja nicht zwingend, wenn man vor 14 Jahren mal ein Turnier am selben Kurs gewonnen hat, dass man da prädestiniert ist, das jetzt wieder zu gewinnen. Aber noch dazu, wo wir ein neues Layout haben. Aber es ist trotzdem bemerkenswert, dass Retief Goosen jetzt genau direkt vor den US Open da wieder au point erscheint und wirklich sein Spiel gerade wirklich in gutem Zustand hat. Also den würde ich jetzt nicht komplett abschreiben. Da muss man sicher einen Blick drauf werfen. Aber da gibt's natürlich auch noch so andere Kandidaten, die ja auch US Open-Siege anstreben.
Zum Beispiel Phil Mickelson, dem das ja immer noch fehlt auf seinem langärmlichen weißen Hemd. Diesen Fleck hat er ja immer noch, dass die US Open eben nicht drauf sind. Geteilter Zwölfter wurde er, hat auf der Schlussrunde gestern nochmal 37 Plätze gut gemacht, weil er eine 65 hingelegt hat nach eher durchschnittlichem Freitag und Samstag. Aber ich glaube, da jetzt zu sagen, das ist schon wieder ein Fingerzeig in Richtung Mitfavorit, das wäre jetzt ein bisschen übertrieben.
Ja, also es ist auf jeden Fall, also er hat es auch geschafft, das Momentum auf jeden Fall auf seine Seite zu bringen. Also wir hatten ja drüber gesprochen letztes Mal, wie macht man es von US Open, macht man lieber Pause, so wie jetzt ja zum Beispiel einige andere Spieler, Spieth, McIlroy, Woods und so weiter, die alle jetzt auch schon in Shinnecock waren am Wochenende und sich vorbereitet haben, oder nimmt man eben den Schwung des Wettkampfes mit? Und was ja eben Phil Mickelson sehr gerne macht, und spielt man das Turnier direkt vor den US Open, was DJ jetzt zum Beispiel sehr geholfen hat auch. Also ich würde sagen, diese Taktik, ich spiele jetzt das St. Jude, ist bei DJ offensichtlich aufgegangen. Und eben auch mit diesem Boost in der Schlussrunde ganz am Ende, mit diesem Eagle-Hole-Out da am letzten Loch, hat er, glaube ich, tatsächlich jetzt ein gutes Gefühl mitnehmen können. Und Mickelson auf jeden Fall auch, was halt bei Mickelson einfach im Moment stört, also in Anführungszeichen stört, ist, dass er halt selten vier richtig gute Tage durchkriegt. Das ist das Schicksal von vielen Golfern, aber wenn du die US Open gewinnen willst, kannst du dir nicht viele Aussetzer leisten. Also ich weiß nicht, wie viel jetzt diese Schlussrunde wert ist. Ja. Sie ist für Phil Mickelson auf jeden Fall gut gewesen. Also ich würde sagen, die Strategie, ich hole mir ein gutes Gefühl und Matchpraxis, hat funktioniert. Aber ob er das jetzt tatsächlich nach Shinnecock auch transportieren kann, das werden wir erst sehen.
Eine der großen Fragen, die natürlich dann in der nächsten Woche zu klären sein wird. Adam Scott, der ist ja mit dabei, da haben wir ja drüber gesprochen. Der wird also sein 68. Major in Folge spielen können, weil er sich ja eben dann doch noch qualifiziert hat, obwohl alles ein bisschen eng war. Der wird dann auch in der nächsten Woche ein bisschen was anders machen. Neuer Caddy und alter Coach, aber nicht der Coach, den er jetzt zuletzt hatte, sondern ein noch älterer.
Ja, man verliert manchmal die Übersicht. Also der neue Caddy ist auf jeden Fall bemerkenswert. Er hat sich ja, nicht klamm und heimlich, aber ja, relativ unauffällig jetzt nach dem Sectional Qualifier, den er ja spielen musste für die US Open, oder nicht spielen musste, aber wo er sich Gott sei Dank entschlossen hat, ihn zu spielen, in Ohio. Danach hat er sich getrennt von David Clark. Der war jetzt anderthalb Jahre an seiner Tasche und ja, mein Gott, Scott hat sich geäußert, wie man sich immer äußert, wenn man sich vom Caddy trennt. So, ja, praktisch ist halt Teil des Geschäfts und es gibt nie einen guten Zeitpunkt für sowas. Und es ist eine interessante Beziehung zwischen Caddy und Spieler und bla bla. Und er sagt auch selber, I've had a few over the years. Also man weiß ja, dass Adam Scott jetzt nicht mit einem Caddy über 20 Jahre spielt. Und spricht von einem Love-and-Hate-Thing und ja, manchmal hat er dann eben selfish decisions, nennt er das, also eigennützige Entscheidungen zu treffen. Und in dem Fall war wohl einfach der Nutzen für ihn, dass er sich wohler fühlt, wenn eben David Clark nicht mehr an der Tasche ist. Da gibt es noch keine neue Long-Time-Verpflichtung, aber er spielt, was interessant wird mit Sicherheit, Shinnecock Hills dann mit dem Caddy von Shinnecock Hills. Also nicht mit dem Caddy, die haben natürlich ein paar mehr. Aber Lenny Bumalo heißt er. Hat auch schon mit Scott mehrere Runden gespielt über die letzten Jahre in Shinnecock Hills. Auch eine Runde im Jahr 2013, wo Scott den damaligen Course-Record gesetzt hat. Mit einer 63 von den Championship Tees. Der ist dann später von Kevin Stadler noch übertroffen worden. Aber also es ist jetzt nicht so, dass er da sich irgendeinen fremden Menschen da irgendwie holt, sondern die kennen sich schon. Und in diesem speziellen Fall der US Open jetzt hat natürlich Lenny Bumalo die absolute Course-Erfahrung und kennt das Ding natürlich wie seine Westentasche. Und das kann ehrlich gesagt natürlich schon sehr, sehr zielführend sein. Also da bin ich gespannt, wie sich dieses Duo dann schlägt.
Das werden wir auch natürlich überprüfen in der nächsten Woche und überprüfen, wie sich denn der Kurs spielt. Das machen dann am heutigen Tag nicht nur Dustin Johnson und die meisten anderen, sondern ganz hervorzuheben natürlich auch ganz große Namen. Tiger Woods und Jordan Spieth zum Beispiel. Die spielen nämlich die Practice Round zusammen.
Genau. Ja, die waren jetzt schon Sonntagnachmittag auch da und haben dann auch gleich schon mal irgendwie zusammen gespielt. Also Woods und Spieth und Adam Scott und McIlroy und Matsuyama waren natürlich auch auf dem Course draußen. Also das ist halt dann der Vorteil, den du hast, wenn du das Turnier vor den US Open auslässt. Du kannst natürlich ein bisschen früher anreisen und hast die Nase so ein bisschen vorne, was dann eben die Begehung des Platzes anbelangt. DJ und Konsorten, die jetzt eben das Turnier gespielt haben, kommen jetzt halt heute zu. Ja, also ich bin sehr gespannt, sowohl auf das finale Course-Layout, also wie sich uns das jetzt am Fernseher präsentieren wird, als auch auf die Reaktionen der Spieler oder auf das, also auf die Art und Weise, wie sie damit umgehen und wie sie die Runden spielen werden. Und ich denke, wir werden eine aufregende US Open erleben. Ich habe keine Ahnung, in welche Richtung das gehen wird.
Da lassen wir uns überraschen, werden natürlich drüber berichten hier bei nurgolf auf meinsportradio.de und in der Woche nach der US Open, da berichten wir über die BMW International Championship bzw. die International Open live aus Köln, werden wir hier auf meinsportradio.de euch durch die vier Runden begleiten, als offizielles Turnierradio übrigens. Und da werden wir dann unter anderem auch Stefan Jäger erleben, der jetzt in Memphis leider den Cut verpasst hat, bringt ihm natürlich eine relativ frühe Anreise nach Deutschland und vielleicht dann auch die Möglichkeit, am meinsportradio.de Mikrofon mal ein bisschen über seine Zeit in den USA zu erzählen. Das ein Thema dann sicherlich auch während der Tage von Köln hier auf meinsportradio.de. Und bei uns geht's gleich weiter mit dem Blick auf die European Tour.
Sendung verpasst? Kein Problem. Alle Sendungen gibt es auch als Podcast auf meinsportradio.de. Die BMW International Open. Live auf meinsportradio.de. Vom 21. bis 24. Juli berichtet meinsportradio.de. Live aus dem Golfclub Gut Lerchenhof. Sei dabei, wenn Martin Keimer, Sergio Garcia und Co. an den Abschlag gehen. Mit umfangreichen Hintergrundberichten, Interviews direkt vom Grün und natürlich der Live-Berichterstattung vom Turniergeschehen bietet dir meinsportradio.de das Golfsport-Komplettpaket. Die BMW International Open. Live auf meinsportradio.de.
Wir schauen auf die European Tour hier bei nurgolf auf meinsportradio.de, schauen auf die Premiere des Shot Clock Masters 2018 im Diamond Country Club in Atzenbrook in der Nähe von Wien. Und da gab es eben diese Shot Clock Masters. Das hatte eigentlich ja die Besonderheit, dass jeder Spieler, der auf dem Platz stand, auf die Uhr kam. Dass genau darauf geachtet wurde, dass keiner die ihm vorgegebenen Zeiten überschreitet. Wer die vorgegebenen Zeiten überschritt, der bekam Strafschläge. Aber die Spieler alle sehr diszipliniert an diesem Wochenende. Sie haben sich dran gehalten. Nur 4, Desiree, wurden mit einer Zeitstrafe belegt. Das zeigt doch auf jeden Fall, dass die Spieler, wenn mit dem iPad einer hinter ihnen steht und genau auf die Zeit guckt, dann auch ja sich konzentrieren und dann auch schnell spielen können.
Ja, wenn man muss, dann geht's auf einmal. Ich glaube, dass das tatsächlich, ja, also das ist, also ich würde gerne ein paar Spieler der PGA Tour sehen, wie sie sich diese Situation aussetzen, weil da gibt's natürlich noch viel mehr diese langsamen Spieler und dieses Slow Play, was ja die European Tour versucht zu bekämpfen. Und tatsächlich ist es aber so, dass wenn das einfach als Grundhaltung ausgegeben ist, dann hast du das halt mit drin. Und ich glaube, das tut den Spielern mal ganz gut zu wissen, dass sie einfach nicht endlos da irgendwie hin und her überlegen können und machen können. Entschuldigung, wenn ich mir despektierlich äußere, aber dieses manchmal übertriebene Rumgezicke in Ansprechpositionen und dann nochmal zurück und nochmal gucken. Klar gibt es Schläge, wo man wirklich gut überlegen muss, was man macht und sich vielleicht auch eingrooven muss und oder schwierige, vom Gefühl her, vom Spielgefühl her, schwierige Schläge im kurzen Spiel, wo man mal ein paar mehr Probeschwünge machen muss. Aber es gibt natürlich schon auch bei einigen Spielern die Unart, sich da ewig Zeit zu lassen. Und die wurde natürlich mit diesem System oder mit dieser Vorgabe einfach hier, die Uhr läuft, einfach komplett verhindert und ich fand das ein sehr interessantes Experiment.
Und das war ein Experiment, was auch insgesamt offenbar sehr gut angekommen ist. Der geistige Vater, der zumindest das nach außen vertritt, dieser Idee, dieses neuen Spielformats, Keith Pelly, der Chef der European Tour, der hat sich sehr positiv im Nachgang bei den Kollegen der European Tour geäußert zu diesem neuen Format.
I think that we saw this week that this can definitely improve the game and it also shows that if the players get into the mindset, and that's what it really is about, the mindset, then they can play quicker. They can play where I think that it makes for a better viewing experience, both on television, a better customer experience at the tournaments, and the golfers love it as well. So I think that's the biggest thing is when you have a clock there, regardless whether it's 50, 40, 30, 60, it's a mindset, and that's what we learned this week.
Und das ist für alle natürlich gut, wenn es dann eben so kompakt ist. Jetzt wurde die Kompaktheit des Turniers, Desiree, am Sonntag aber dann noch ein bisschen durch das Wetter durcheinander gewirbelt. Es musste mehrfach wegen Gewitterwarnung und der drohenden Gefahr von Blitzeinschlägen dann noch unterbrochen werden. Also aus dem Slowplay kamen sie dann trotzdem nicht raus, allerdings anders. Es hätte noch viel länger gedauert, wenn die normalen Pre-Shot-Routinen gegriffen hätten.
Ja, erstens das und zweitens, also da kannst du wirklich nichts gegen machen. Und es scheint, dass die in Österreich dasselbe Wetter haben wie wir hier in Bayern zurzeit, wo du wirklich jeden Tag irgendwie, du hast erst, der Tag fängt erstmal sonnig und schön an und wird dann schwül und dann kommen die Gewitter und dasselbe ist dann natürlich offensichtlich auch passiert und Golf und Gewitter ist nicht so richtig prickelnd, das sollte man nicht tun. Mir ist diese Woche auch ein Turnier deswegen ausgefallen am Donnerstag, weil es einfach gar nicht ging und Gewitterwarnung war und dann auch tatsächlich Gewitter waren und da bist du ja schon froh, wenn du da nicht noch Hagel hast. Also insofern, die können eigentlich ganz glücklich sein, dass sie die Schlussrunde durchgekriegt haben. Und gegen äußere Einflüsse wird selbst Keith Pelly nichts ausrichten können. Da ist man nun mal als Outdoor-Sport in der Hand der Kräfte der Natur. Aber ja, die haben es gut durchgekriegt noch. Und das ist halt für die Spieler dann immer, also da geht es jetzt nicht um die Pre-Shot-Routine-Zeit, sondern einfach darum, dass man immer wieder ausgebremst wird und wieder neu anfangen muss, wenn dann eine Unterbrechung ist. Das ist dann einfach noch zusätzlich doof, finde ich, weil da kann ich jeden verstehen, der da dann nicht immer wieder hundertprozentig auf seinem Super-A-Game wieder zurückkehrt, weil das lenkt einfach tierisch ab oder bringt einen einfach draus. Aber da kannst du nichts gegen machen, das kann definitiv keiner verhindern.
Gucken wir nochmal auf diese Zeitvorgaben, die gemacht wurden. 50 Sekunden für den ersten Annäherungsschlag inklusive eines Abschlags bei einem Par 3, eines Chips oder eines Putts und 40 Sekunden für den Abschlag auf einem Par 4 oder 5 und die zweiten und dritten Annäherungsschläge Chips und Putts eben auch auf diesen Löchern. Das war das, was von den Organisatoren dann vorgegeben war und wie haben die Spieler letztlich drauf reagiert? Keith Pelly sagt, überwältigend positiv.
The response that we've had socially, and the response that we've had from the players and from the referees themselves has been overwhelming, to be honest with you. The question which has always been what we've asked ourselves is, if this is successful, what's next?
Ja, die Frage hat Keith Pelly dann auch beantwortet. Auf jeden Fall hat er gesagt, wird es jetzt keinen Schnellschuss geben. Man wird sich jetzt ganz genau nochmal mit diesem Turnier auseinandersetzen und mit allem, was da eben passiert ist, und dann gucken, wie es weitergeht.
The players have had a lot of thoughts on that. And some of the guys said to me this morning at breakfast, what are you going to do at the BMW International coming up in a couple of weeks? And what I'm going to say is, this was in fact an experiment. This was to see what the response would be globally, and we can see that it has been pretty, like I said, overwhelming. So now we are actually going to digest everything that happens. We're not going to rush into making a decision that is detrimental to anything that we're doing at the tour or in global golf. So we're going to digest it and then make a sound decision in the very near future.
Also bei der BMW International Open in der nächsten Woche nach der US Open wird es dann also noch keine Änderung bezüglich einer Shot Clock geben. Da werden wir dann ganz normales, reguläres, wie bisher bekanntes Golf dann erleben. Auch hier übrigens live auf meinsportradio.de. An allen 4 Turniertagen sind wir für euch da. Mehrere Stunden pro Tag übertragen wir das Geschehen aus dem Golfclub Gut Lerchenhof. Aber die Shot Clock Masters, Desiree, darf auf jeden Fall wiederkommen.
Ja, das darf wiederkommen, und ich bin ehrlich gesagt auch gespannt, wie Keith Pelly da weiterverfahren wird. Es ist halt schön zu sehen, dass die European Tour, und das hat massiv mit seiner Person zu tun, weil du brauchst einen Kopf, der da einfach neue Wege gehen möchte und der so innovativ ist. Das ist in manchen kleineren Belangen vielleicht auch mal nervig, das weiß ich nicht, aber grundsätzlich ist es einfach gut, wenn da jemand ist, der da nicht immer sagt, nee, das haben wir immer schon so gemacht, so machen wir es nicht anders. Und ich denke einfach, dass es schön ist, dass da diese Experimente gemacht werden und dass diese Versuche gemacht werden. Und erfahrungsgemäß strahlt es ja dann doch immer wieder auf die PGA-Tour ab, die zwar die wichtigere Tour ist und natürlich die traditionsreiche, würde ich nicht sagen, aber die viel besser gestellte Tour und die natürlich viel, viel mehr Zuschauer hat in den USA, aber die natürlich auch schwerfälliger ist und nicht ganz so schnell dann auch auf solche Innovationen aufspringt, erfahrungsgemäß. Auch da ist ja sowas, also so ein Gedanke ja auch schon mal angedacht worden. Es ist fast schon interessanter, als was auf der European Tour passiert ist, der Gedanke, wie zieht die PGA Tour nach? Also wird sie tatsächlich was machen? Gehen die auch mal in die Richtung? Und da ist durchaus auch noch Potenzial. Ansonsten finde ich es gut, dass die European Tour da wirklich neue Wege geht, und da ist in dieser Hinsicht ist Keith Pelly wahrscheinlich genau der richtige Mann.
Also, dann gucken wir mal, wie diese Formatentwicklung dann vielleicht auch mit weiteren Ideen noch sich auf der European Tour fortsetzt, und gucken jetzt hier bei nurgolf auf meinsportradio.de natürlich auch noch auf das sportliche Ergebnis des Shot Clock Masters 2018 in Atzenbruck.
Kick in Rush. Die WM 2018. Deine täglichen Podcasts zum größten Sportevent des Jahres. Auf meinsportradio.de. In Kooperation mit 90plus.de. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Andreas Thies von der Sendung Chip in Charge, dem Tennis-Talk auf meinsportradio.de. Jeden Montag versorgen Philipp Joubert und ich dich mit den neuesten News aus der Welt des Tennis. Darüber hinaus bieten wir Dailies zu den Grand Slams oder auch Live-Übertragung von ausgewählten Turnieren. Wenn dir gefällt, was du von uns bekommst, freuen wir uns über eine gute Bewertung für Chip in Charge auf iTunes.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Shot Clock Masters 2018 in Atzenbruck. Wir haben eben die Vorbedingungen bzw. dieses neue Format erklärt und das, was Keith Pelly letztlich als Fazit gezogen hat nach den 4 Tagen von Österreich. Jetzt gucken wir auf das sportliche Fazit dieser Veranstaltung und sehen Mikko Korhonen, der Finne, mit minus 16 am Ende. 6 Schläge vor Connor Syme aus Schottland und Justin Walters mit minus 9. Der ist schlaggleich Dritter zusammen mit Steve Webster, Nicolas Kolsherz und Raphael Chacklin aus Frankreich, die also mit großem Abstand hinter dem Sieger, hinter Mikko Korhonen, der seinen allerersten Sieg auf der European Tour feiern konnte und hinterher sich für einen Finnen entsprechend relativ wortkarg geäußert hat.
Yeah, I've thought that, yeah. I've been up there a couple times. couldn't do it at those times, but now I'm so happy and relieved to have done it so.
Ja, und vor allen Dingen erleichtert, weil er nämlich selber, und das war der Einstieg seiner Antwort auf die Frage eben, ob er selber überhaupt dran geglaubt hat, dass er es nochmal packen würde, so einen Sieg davon zu tragen. Er ist auch nicht mehr der ganz Jüngste. Da hat er eben gesagt, ne, es war schon so, dass er mitunter auch mal dran gezweifelt hat. Aber jetzt hat er die Serie letztlich auch die Chance genutzt, in einem doch eher, soll seinen Sieg nicht schmälern, aber doch eher, ja, mittelmäßigen Feld sich dann nach vorne zu setzen.
Ja, also Corhoen ist oft schon aufgetaucht in den vorderen Bereichen des Leaderboards, aber hat eben nie den Sieg geschafft. Der ist jetzt 38. Also da ist es, wie du so schön sagst, auch nicht mehr unbedingt die Pubertät des Golfers. Also da ist es dann schon schön, wenn du dann mal den European Tour Sieg holst, auf den du schon so lange hinarbeitest. Er hat das, die finnische Wortkargheit ja in Ehren, aber das wundert mich jetzt auch nicht so arg, dass er dann nicht wahnsinnig viel eloquenter war, aber er hat es, glaube ich, jetzt nicht ganz zum richtigen Zeitpunkt einfach geschafft, das konstant durchzuziehen, auch wenn du die Scorekarte ansiehst, der hat wirklich ein makelloses Wochenende gehabt, die einzigen zwei Bogies überhaupt, die er gespielt hat, hat er am Schlusstag gespielt, wo er es sich aber eben auch leisten konnte, wo es ergebnistechnisch dann wurscht war, und er hat diese zwei Bogies am Schlusstag ja dann durchaus auch nochmal mit 5 Birdies umkleidet, also das kann man sich dann mal leisten. Ansonsten 3 absolut bogeyfreie Tage, das ist halt auch schon mal eine Meldung. -4, -5, -4. Super konstant. Am Schlusstag dann eine -3 eben mit diesen 2 Bogies noch mit drin. Und so kannst du halt dann eben auch ein Turnier gewinnen. Und wir hatten das bei Alex Chaker auch schon. Hinterher fragt halt kaum einer, natürlich die Experten vielleicht schon, aber kaum einer, wer war denn da, als du da gewonnen hast? Sondern du hast halt ein Turnier gewonnen, fertig, aus. Mhm. Bei Alex Chaker war es damals die Puerto Rico Open, wo halt auch ein Großteil der Elite der PGA Tour vielleicht nicht unbedingt abgeschlagen hat. Aber ich meine, du musst es trotzdem durchbringen, und es sind immer noch ein Haufen Golfer da, die spielen können. Und das war auch bei diesem European Tour Event so. Und ja, und er hat halt einfach, also das ist jetzt ja nicht so, dass er knapp gewonnen hätte. Wir sind ja, also vom Abstand her sind wir in dem Fall bei DJ-Ausmaßen, also mit 6 Schlägen Vorsprung auf Conor Seim. Das ist halt schon mal irgendwie eine Ansage. Und er hat ja auch Leute wie Raphael Jacquelin und Nicolas Kolsatz und Justin Walters da wirklich dann nochmal um einen weiteren Schlag distanziert. Also bei aller Nicht-Elite des Feldes hat er da wirklich eine gute Performance geliefert.
Also das kann man wirklich sagen. Glückwunsch an den Finn zu diesem Turniersieg. Aber was ich eigentlich da dann auch mit sagen wollte, wenn das Turnierfeld eben nicht so gut ist, dann muss man diese Chance eben auch einfach mal nutzen, um sich dann seinen Turniersieg zu holen. Wie du sagst, es fragt hinterher keiner mehr, wer dabei war, aber es erleichtert natürlich etwas, die Art und Weise, so ein Turnier zu gewinnen. Und damit kommen wir eigentlich dann auch zu unseren deutschen Teilnehmern. Es waren ja immerhin 4 am Start. Es hat aber nur einer den Cut nach 3 Runden geschafft. Es wurde nach der 3. Runde noch ein 2. Cut gezogen. Dem wurde Sebastian Heisele fiel Sebastian Heisele zum Opfer. Florian Fritsch und Marcel Schneider, die waren schon nach dem regulären Cut raus aus der Veranstaltung. Der Einzige, der es dann in den Sonntag geschafft hat, da aber eine 77 gespielt hat, war Bernd Ritthammer. Der landete am Ende auf dem geteilten 50. Platz. Also diese 4 Deutschen, die hätten eigentlich diese Chance auch mal nutzen können. Zumal ja Marcel Schneider in der Vorwoche ja noch auf der Challenge-Tour erfolgreich war. Und ich will jetzt nicht böse sein, aber das Feld war da nicht unbedingt stärker.
Nee, also.
Oder auch nicht schwächer.
ja, also bei die den Cut verpasst haben, konnten es einfach nicht nutzen. Punkt aus, fertig. Ich will da jetzt nicht irgendwie großartig noch was zu sagen. Bei Bernd Ritthammer ist es halt schade, weil der einfach, der hätte, also war ja in den Top 20 im Prinzip noch vor dem Schlusstag. Und hätte sich da ein gutes Ergebnis holen können, ist dann 30 Plätze abgestürzt mit dieser 77 und hat halt einfach auch auf diesem Kurs 3 Double Bogies produziert und übrigens alle 3 kurioserweise auf den Par 3s. Also ganz ganz eigenartig. Und also da lief es irgendwie gar nicht, und dann natürlich noch 3 normale Bogies dazu, dann helfen auch die 4 gespielten Birdies nicht mehr viel. Das ist dann unterm Strich eine +5 am Schlusstag. Damit kann er halt gar nicht zufrieden sein. Das ist mega schade. Ich kann das nicht einschätzen, weil so viel habe ich davon nicht gesehen, ob das jetzt irgendwie unterbrechungsbedingt war. Aber ich meine, er hat schon angefangen mit Birdie, Double, Bogey, Bogey, Birdie. Also da ging es schon sehr, sehr bunt zu am Anfang. glaube nicht, dass das alles nur auf irgendwie Spielabläufe zurückzuführen ist, sondern er hat einfach diesen Schlusstag irgendwie, mein Gott, manchmal hast du halt auch, also figurativ gesagt, irgendwie was Falsches gefrühstückt und konnte den überhaupt nicht nutzen. Und das ist halt schade, weil also ob du jetzt bei so einem Turnier 20. irgendwas wirst oder 50. irgendwas wirst, ist halt ein Riesenunterschied auch im Preisgeld. Und ich meine, es war jetzt auch kein mega hochdotiertes Turnier, aber das hätte man dann natürlich auch gerne mitgenommen. Geht's ja auch beim Preisgeld jetzt nicht immer nur ums Reichwerden, das wirst du nämlich auf der European Tour ja gerne mal nicht, sondern es geht auch einfach darum, sich die nächsten Starts dann irgendwie zu finanzieren. Also das ist ja ein hartes Brot, was die Jungs da verdienen müssen zum Teil. Und also das ist ja gerade bei Sebastian Heisel ist es halt auch schade, dass der dann jetzt den Cut dann doch noch verpasst hat, wenn auch jetzt mit plus zwei dann nach drei Tagen ganz knapp. Aber da hätte ich natürlich auch gern irgendwie gesehen, dass er am Wochenende ist. Bei Florian Fritsch die 80 in der zweiten Runde, ich meine, das ist halt, das kann mal passieren, aber das ist eine Horrorrunde, in der er nur ein einziges Birdie gespielt hat und gleich mit einem Double Bogey angefangen hat, nochmal ein zweites Double Bogey gespielt hat und 4, 5 Bogeys noch hinterher. Also das ist, da lief es halt so gar nicht. Kann ich jetzt auch nicht einschätzen, warum das jetzt genau so war, aber auch bei Marcel Schneider, also Double Bogeys en masse über die Tage verteilt und also bei Marcel Schneider speziell verwunderlich, weil er wirklich in guter Form war. Also ja, da haben viele Sachen nicht gepasst. Vielleicht sind die auch mit diesem Zeitdingens nicht zurechtgekommen. Das ist natürlich, ist mir schon auch klar, dass du, wenn du ein Spieler bist, der so mehr über die Ruhe kommt und mehr irgendwie ein bisschen konzentriert sich vorbereitet, so gut es prinzipiell ankommt, das Konzept, gibt es natürlich auch immer Spieler, die dem in Anführungszeichen zum Opfer fallen oder die dann halt sich vielleicht doch gestresst fühlen und das vielleicht dann doch nicht so umsetzen können oder auch eben vielleicht sich erstmal dran gewöhnen müssen. Hat jetzt nicht so geklappt bei den deutschen Spielern, muss man sagen, und zwar durch die Bank.
So sieht's aus. Mal gucken, ob's dann in 2 Wochen bei der BMW International Open besser läuft. Da sind ja einige von den Kollegen wieder am Start und meinsportradio.de ist ebenfalls dabei. Wir berichten an allen 4 Turniertagen als offizielles Turnierradio der BMW International Open live aus dem Golfclub Gut Lerchenhof vor den Toren Kölns in Pulheim. Und wo wir gerade bei Ergebnissen der Deutschen waren, gucken wir ganz schnell auch noch auf die Champions Tour. Bernhard Langer dort geteilter Zweiter geworden bei der Principal Charity Classic in Des Moines, Iowa. Dort hat er sich mit -11 Schlägen schlaggleich mit Scott Parel auf den zweiten Platz gesetzt. Der Leader bzw. der Sieger des ganzen Events am Ende, Tom Lehman mit -13. Allerdings musste das Turnier nach 2 Turniertagen abgebrochen werden wegen eines Gewitters am dritten Tag, sodass dann eben Bernhard Langer auch keine Chance hatte, am dritten Tag nochmal einzugreifen und seine Position noch zu verbessern. Tom Lehman wird's egal sein, der hat sich den Turniersieg gesichert. Und von der Champions Tour und von der European Tour, da gucken wir gleich noch auf die LPGA Tour und dann schauen wir nämlich da auch nochmal hin, wie das Ganze am Wochenende zu Gange war oder wie die Damen zu Werke gegangen sind bei der ShopRite LPGA Classic 2018. Und das gibt's gleich hier noch bei nurgolf auf meinsportradio.de.
Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes. Kick in Rush. Das WM-Tippspiel auf meinsportradio.de. Präsentiert von Mobilcom Debitel. Registriere dich jetzt auf meinsportradio.de/kickinrush und gewinne jeden Spieltag ein nagelneues Sony Xperia XZ2 Kompakt. Bereitgestellt von Sony. Kick in Rush. Die WM 2018 auf meinsportradio.de. Werde der Zar des Tippspiels.
LPGA Tour, unsere letzte Station hier bei nurgolf auf meinsportradio.de. Last but not least, die Ladies am Start. ShopRite LPGA Classic in Galloway, New Jersey. Unser letztes Thema. Und Annie Park, die hat am Ende gewonnen. Mit -16 sich durchgesetzt vor der Japanerin Sakura Yokomine. Und dritte wurde Marina Alex aus den USA. Die Japanerin bei -15, die US-Amerikanerin bei -14 und aus deutscher Sicht sehr erfolgreich und erfreulich Sandra Gahl, geteilte Fünfte mit -12. Zu Sandra Desiree kommen wir gleich. Jetzt gucken wir erstmal auf die Siegerin. Wir waren ja eben ausgestiegen im vorherigen Take mit der Champions Tour über Bernhard Langer und Annie Park, die hat eine Gemeinsamkeit mit Bernhard Langer, nicht das Alter.
Ja, definitiv nicht das Alter, das, da liegen ein paar Tage dazwischen, aber sie ist eine der wenigen Spielerinnen, die auf der LPGA-Tour einen langen Putter benutzt. Dieser lange Putter macht aber einen guten Job, beziehungsweise sie macht damit einen guten Job, muss man sagen. Und das führt dazu, dass auf der LPGA-Seite, ich muss es tatsächlich zitieren, der wunderbare Satz erscheint: Park made birdie putts in the final round long enough to require tolls on the Garden State Parkway. Also, wenn du für deine Putts schon Mautgebühren zahlen musst, weil sie so eine lange Strecke umfassen, dann muss da irgendwas richtig gut funktionieren. Und ich bin ja immer noch kein Freund von den langen Putter, nie gewesen und werde ich auch nie, auch rein optisch nicht. Aber wenn du natürlich damit einfach sehr, sehr gut zurechtkommst, kann ich auch verstehen, dass du dann natürlich nicht umswitchst auf einen kurzen Putter. Und bei Annie Park hat es jetzt absolut zum Erfolg geführt und zu ihrem ersten Turniersieg.
So sieht's aus. Und mit minus 16 auch ein sehr niedriges Ergebnis. 69, 65 und die 63 zum Abschluss. Die hat dann das Ganze abgesichert und immerhin ein stolzes Preisgeld von 262.500 US-Dollar der US-Amerikanerin eingebracht. Lass uns aber über Sandra Gahl sprechen. Die hat auch 66.000 Dollar eingenommen mit ihrem geteilten fünften Platz. 67, 69, 65 ihre Rundenergebnisse. Das ist endlich mal wieder das positive Ergebnis, was wir von Sandra Gahl ja so lange erwartet haben und auf das wir so lange gewartet haben und sie selber sicherlich noch mehr.
Ja, natürlich. Und ich meine, du arbeitest dann hart und versuchst da wieder anzuknüpfen an deine Vorleistungen. Wie gesagt, war ja auch verletzt dann mal eine Zeit lang und dann ist es einfach immer wieder, also manchmal ist es so, dass du dann zurückkommst und alles ist wie vorher, aber manchmal dauert es halt einfach auch eine Zeit. Und sie hat jetzt in der dritten Runde mit einer 65 da wirklich eine ganz, ganz saubere Scorekarte heimgebracht, hat dann 1, 2, 3, 4, 5 Birdies gespielt und auch noch ein Eagle an der 9, das ist ein paar 5, da hat sie eine 3 gespielt. Da war dann das eine Bogey an der 14 auch egal. Und ja, ich meine, wenn du natürlich Leute hast wie Sakura Yokomine, die eine 61 in der Schlussrunde spielen, dann wirst du da halt noch überholt von ihr. Und auch Annie Park mit der 63 haben natürlich bessere Runden gespielt, auch Marina Alex noch mit einer 64. Aber sie hat sich damit immerhin auf einen Schlag an Se-young Kim rangeschoben, die ja auf dem vierten Platz dann noch dazwischen steckt. Und ich glaube, für Sandra Gahl war das jetzt ein super Turnierergebnis und so ein Hallo-Wach-Ruf einfach. Und auch für sie so ein Zeichen, dass sie jetzt wieder daraus Selbstbewusstsein ziehen kann und dass sie eine gute Form jetzt hat. Und das hat sie selbst auch so gesehen. Ich meine mich zu erinnern an einen Tweet von ihr, wo sie wirklich gesagt hat, ey, hard work pays off. Und ich bin ganz, ganz froh, dass jetzt irgendwie sich das langsam mal wieder auszahlt. Dass man ja, die gehen ja auch nicht die ganze Zeit irgendwie spazieren und zum Shoppen, wenn die jetzt bei den Turnieren früher ausscheiden. Das ist ja immer hartes Training und dann sofort wieder auf die Range und gucken, wie geht's beim nächsten Mal, wie kann ich mich da irgendwie besser drauf vorbereiten, wie kriege ich mein Spiel noch besser in den Griff und wie komme ich wieder an mein altes Gefühl auch ran. Und das hat jetzt offensichtlich gut funktioniert. Glückwunsch.
Hoffen wir auf weitere positive Ergebnisse dann in den nächsten Wochen. Da werden wir natürlich auch immer gleich unverschämt. Aus deutscher Sicht die beiden anderen Ergebnisse, Sofia Popow und Letizia Rath-Andericha, leider konnten sie da nicht mithalten mit diesem geteilten fünften Platz. Sie haben es leider auch gar nicht ins Wochenende geschafft.
Nee, sind beide am Cut gescheitert mit einem Ergebnis von plus 1 bei Sofia Popow und Letizia Rath-Andericha mit plus 2. Ja, meine Güte, aber ist halt einfach das Wichtigste, dass die dabei sind, dass die Turniererfahrung sammeln auf der LPGA-Tour. Das ist halt nochmal was ganz anderes als die Symetra-Tour, die ja die untergeordnete Tour ist in den USA, wo ja auch Sofia Popow aufschlägt. Und auch die European Tour natürlich, oder also Ladies European Tour in dem Fall, auf der Letizia Rath-Andericha oft unterwegs ist. Also das ist ein anderes Feld. Da musst du dich erstmal behaupten, das hat ja auch schon geklappt, aber jetzt hat es eben mal nicht geklappt. Mhm. Und wichtig ist, dass Sandra Gahl jetzt da wieder zurück ist. Caroline Masson war gar nicht am Start bei dem Turnier. Und ich denke, aus deutscher Sicht ist das erfreulich mit diesem fünften Platz.
Und ein erfreuliches Ergebnis, nicht nur das Ergebnis von der US-Amerikanerin Marina Alex, sondern vor allen Dingen auch ihr Schlag an der 17. Das war der Schlag der Woche bei der ShopRite LPGA Classic. Die hat nämlich an der 17 ein Hole-in-One geschafft am Finaltag. Und den könnt ihr euch selbstverständlich auf dem Twitter-Account der LPGA Tour dann auch nochmal anschauen. Das war ein wirklich wunderschönes Hole-in-One, das sie da gespielt hat und am Ende dann auch die Schlussrunde mit einer 64 dann abgeschlossen hat. Sehr, sehr starkes Finish für die junge Amerikanerin. Amerikanerin und ein wirklich, wirklich toller Schlag. Und das ist ein krönender Abschluss für die heutige Sendung von Nur Golf auf meinsportradio.de. Und ich sage vielen Dank an Desiree Wolf.
Ja, gerne.
Und in der nächsten Woche gibt's dann die US Open natürlich bei uns und den Ausblick auf die BMW International Open 2018. Und die gibt's ja auch, ich habe es schon mehrfach erwähnt, glaube ich, in dieser Sendung beiläufig habe ich es erwähnt, live auf meinsportradio.de.
Die BMW International Open live auf meinsportradio.de. Vom 21. bis 24. Juli berichtet meinsportradio.de live aus dem Golfclub Gut Lerchenhof. Sei dabei an Tag 1 und 2 ab 11.15 Uhr und 15.15 Uhr, an Tag 3 ab 13.45 Uhr und am Finaltag ab 12.15 Uhr. Die BMW International Open live auf meinsportradio.de.